Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Unser Gast heute Vormittag in SWR 1 Leute ist eine Frau, die ist von Haus aus promovierte Kunsthistorikerin. Die arbeitet seit vielen Jahren als Autorin und Schriftstellerin und ist darüber hinaus mit fast 100 Büchern unfassbar fleißig. Ja. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen, Karin Jeckel.
Guten Morgen, Herr Heim.
Vielleicht sollten wir am Anfang der Sendung sagen, dass wir uns nicht zum ersten Mal heute Vormittag gesehen und getroffen haben, sondern ich glaube sogar insgesamt, ich weiß nicht mehr sicher, 2 oder 3 Sendungen
zusammen gemacht haben. Das ist heute das dritte Mal, dass wir uns sehen. Und ich freue mich genauso wie die beiden anderen Male.
Das erste Mal, das allererste Mal, sehr, sehr lange her, 90er Jahre, ein Buch, das Sie damals gemacht haben über eine junge Frau, die Opfer geworden ist von schwerem Missbrauch.
Monika B., genau.
Was ist aus der geworden, wissen Sie es?
Der Monika, wie es aktuell geht, kann ich nicht sagen. Ich habe seit einiger Zeit den Kontakt zu ihr verloren. Aber vor wenigen Jahren, als wir noch enger in Kontakt standen, ging es ihr gut. Sie hatte sich neu etabliert, hatte eine neue Familiengemeinschaft gefunden und kam so allmählich mit ihrem Leben zurecht.
Familiengemeinschaft heißt, dass sie selber eine Familie gegründet hat oder in einem Familienverbund gelebt hat?
Sie hat keine eigene Familie gegründet gehabt zur damaligen Zeit, aber sie hat in einer Art von Familienverbund, so einer WG-ähnlichen Gemeinschaft gelebt.
Ja. Ich erinnere mich, es war damals ein sehr spektakulärer Fall, weil der Vater ein angesehener Lokalpolitiker 8 Jahre Gefängnis, eine sehr hohe Strafe damals.
Heute auch noch.
In diesen Missbrauch involviert damals. Jedenfalls war das die Aussage von Monika, glaube ich, die beiden Brüder.
Und ihr Großvater.
Und der Großvater.
Genau, und die Mutter hat es nicht verhindert, sondern gefördert. Das alles ist vor Gericht dann sehr, sehr langwierig verhandelt worden. War eine sehr schwere, für sie sehr schwer aushaltbare Verhandlung, weil sie sich mehreren psychologischen Gutachten stellen musste, in denen immer wieder ihre Glaubwürdigkeit angezweifelt worden ist. Aber letztendlich konnte sie das Gericht doch von sich überzeugen. Und da war sie damals unendlich erleichtert.
Und was mir noch in Erinnerung geblieben ist von damals, war dieser Hang zur Selbstzerstörung, dass sie irgendwelche Kloreiniger geschluckt hat und sich, glaube ich, auch damals mit einem Hammer die Kniescheibe zertrümmert hat, wenn ich das richtig weiß.
Das erinnere ich jetzt nicht mehr so genau, aber sie hat sich sehr oft verbrannt mit Zigaretten beispielsweise und sehr intensiv geritzt, wie man so schön sagt. Das waren alles diese Selbstzerstörungsmechanismen, die immer dann einsetzen, wenn man den eigentlichen Menschen, den man bestrafen möchte, nicht erreichen kann.
Und um sich zu schützen, möglicherweise, weil man dann unattraktiv ist?
Ja, das war ihre Zielsetzung am Anfang, dass sie gesagt hat, wenn ich nicht mehr so hübsch aussehe, dann will der mich nicht mehr, dann findet er mich eklig. War aber nicht so.
War aber nicht so, heißt, dass das überhaupt keine Rolle gespielt hat und der Missbrauch über Jahre hinweg weitergegangen ist, tatsächlich?
Ja. Und sie hat auch später, als ihr Vater dann schon in Haft saß, hat sie ja auch anderweitig Übergriffigkeiten erlebt, die immer wieder über sie hereingebrochen sind.
Wissen Sie, was aus dieser Familie geworden ist?
Das kann ich leider nicht sagen, weil das ist ja immer auch Personen- und Datenschutz. Und ich meine, der Täter hat seine Strafe abgesessen und damit gilt er wieder als Saubermann. Und insofern kann man da nicht auf der Spur bleiben und will ich auch nicht, weil ich finde, das ist eine Geschichte, die hatte ihre Zeit. Und für die Monika B. ist das eine lebenslange Last, die sie tragen muss, mit der sie leben, fertig werden muss. Und darauf, finde ich, sollte man sein Augenmerk eher richten, als jetzt speziell darauf, wie geht's dem Täter.
Kinderbücher zu schreiben, stelle ich mir extrem schwierig vor.
Kinderbücher ist schwieriger zu schreiben als Bücher für Erwachsene, einfach deswegen, weil man die Sprache a reduzieren muss, aber gleichzeitig nicht einfach, nicht schlicht, nicht simpel oder primitiv halten darf. Denn Kinder sind unglaublich aufmerksame Zuhörer und sie fragen auch nach. Die sind viel ungenierter als Erwachsene.
Wie schafft man es als erwachsener Mensch, sich in den Kopf eines 3-, 5-, 7- oder 9-Jährigen reinzudenken?
Das liegt vielleicht daran, dass ich schon ganz früh als Kind angefangen habe, Geschichten zu erzählen und auch zu schreiben. Mein jüngerer Bruder beispielsweise schwärmt immer noch von einer Geschichtenserie, die ich im Abend zum Schlafengehen erzählt habe, von der er Details weiß, die ich längst vergessen habe und wo er immer wieder sagt, schreib das doch nochmal, das war so schön damals. Und ich glaube einfach, wenn man im Herzen, im Kopf so ein bisschen Kind bleibt, dann kann man sich darauf schon einstellen.
Muss man als Kinderbuchautorin auch mit der Zeit gehen?
Unbedingt. Ich kann heute keine Geschichten mehr schreiben, wie ich sie als Kind selber gelesen habe. Das würden heutige Kinder viel zu anspruchsvoll ansehen und gar nicht mehr so verstehen.
Historische Romane jetzt nicht unbedingt Ihre Spezialität, weil das spielt jetzt quantitativ gesehen, glaube ich, nicht die Rolle. Sie haben einen historischen Roman geschrieben.
Einer
über
ist
die
im Werden.
Frau von Herrn Luther. Was ist gerade im Werden?
Im Werden ist ein Roman über eine irische Piratin.
Über eine irische Piratin?
Genau.
Okay, von welchem Jahrhundert, Frau Jeckel, sprechen
wir? Das ist auch das 16. Jahrhundert, das mag ich gerne.
Aha. Was ist an diesem 16. Jahrhundert so reizvoll?
Dass es zwischen Mittelalter und Neuzeit steht, dass es eine Aufbruchsstimmung ist, dass so unglaublich vieles neu ist und ganz anders gesehen werden kann und dass es trotzdem schon so ein klein bisschen Touch zu uns heute hat, aha, dass man sich da reinfühlen kann.
Und diese Piratin ist eine historische Figur, die
das ist
gab
eine,
es?
Die gab es, die gab es in Irland, war die gefürchtetste Piratin den Engländern gegenüber, so ein Kopfgeld von Elisabeth I. auf sie ausgesetzt worden. Also eine ganz spannende Persönlichkeit auch. Und ich liebe diese spannenden Persönlichkeiten.
Ja. Wie ist es zu Ende gegangen mit dieser spannenden Persönlichkeit?
Am Ende schläft sie in ihrem Bett ein und hat ihr Leben gelebt.
Also man kann das entweder unspektakulär oder auch langweilig nennen.
Also ich finde das sehr spektakulär, wenn man ihr ganzes Leben so sieht mit all diesen unendlich spannenden Ereignissen und dann liegt die Frau im Bett und schläft einfach ein und das war's. Ein tolles Leben.
Wie ist die Frau von Luther, die Sie ja auch porträtiert haben, gestorben?
Auch in ihrem Bett, aber leider nach einem ganz schweren Unfall und ich nehme an, unter großem Leiden.
Was war das für ein Unfall?
Sie ist auf der Flucht vor der Pest nach Torgau unterwegs gewesen mit einem Karren, mit dem Wagen. Und der ist in der Nacht im Gewitter, haben die Pferde gescheut und der Wagen kippte oder drohte umzukippen. Und um das zu verhindern, sprang sie ab und landete in einem wassergefüllten Graben und brach sich die Hüfte.
Okay, wie alt war sie da?
Ungefähr 56.
Gab es Luther da noch, ihren Mann?
Nein, den gab es da nicht mehr, der war schon seit einigen Jahren tot.
Unterm Strich das Besondere dieser Frau von Luther, auch unter der Prämisse, dass die ja möglicherweise auch Einfluss gehabt hat auf ihn, auf sein Leben, auf sein Wirken?
Die hat ganz hohen Einfluss gehabt. Ich behaupte sogar, wenn es Katharina von Bora nicht gegeben hätte, hätten wir den Luther nie so erlebt, wie er ist, weil er nämlich lange bevor seine Reformation sich durchgesetzt hätte, schon vorher, ich nehme mal an, verstorben wäre.
SWR1 Leute, heute Vormittag mit Karin Jeckel, Journalistin, Autorin, kommt aus Oberkirch.
Genau.
Wobei an ihrer Sprache merkt man, dass sie in Oberkirch, also im Badischen, nicht auf die Welt gekommen sind.
Nein, das ist eine Zugereiste. Und ich bin in Norddeutschland geboren, in der Nähe von Schwerin, also direkt an der Ostsee. Dort aber nur ungefähr 2 Jahre gewesen. Aha. Und dann mit meinen Eltern im Westen umhergereist, weil mein Vater irgendwann mal bei der Bundeswehr war. Und da wird man ja turnusmäßig versetzt.
Die Tochter eines Berufssoldaten.
Genau.
Und wann sind Sie dann in Oberkirch aufgeschlagen?
Oh, das ist jetzt ungefähr 30 Jahre her.
Okay, und seitdem leben Sie dort
mit das wird auch wohl so bleiben.
Ihrem Mann und den Kindern, die aber vermutlich aus dem Haus sind.
Meine Jungs, meine drei sind inzwischen schon Flügge. Der Älteste ist in Reutlingen und spielt dort die Solo-Oboe in der Württembergischen Philharmonie. Mein Mittlerer ist in Melbourne, in Australien und promoviert dort gerade.
In welchem Fach?
Der promoviert in Arts and Culture.
Aha.
Und macht dazu ein BWL-Studium. Und mein jüngster Sohn ist in Frankfurt und der studiert noch und ist aber auch schon am Städel-Museum unterwegs.
Okay, ein dreifacher Grund für Sie, stolz zu sein.
Ja, unendlich.
Wir wollten, Frau Jeckel, über Ihr Repertoire sprechen. Also die Kinderbücher hatten wir, die historischen Romane hatten wir. Bleiben noch die Sachbücher? Da haben Sie auch sehr, sehr viele geschrieben.
Ja.
Ist das vom Arbeitstechnischen her deshalb am einfachsten, weil es gibt ein Thema, man recherchiert und man entscheidet sich irgendwann, was man reinnimmt und was nicht und schreibt das Ding runter?
Nein, ganz so kann man das nicht sagen, denn alle die Sachbücher, die ich geschrieben habe, nennt man erzählendes Sachbuch und sie erzählen das echte Leben eines bestimmten Menschen. Und dieses Leben hatte für mich immer einen besonderen Anziehungspunkt, weil es alles schwere Schicksale waren, in Anführungszeichen. Also ob es um Vergewaltigung ging, um sexuellen Kindesmissbrauch ging, um Suizid bei Kindern und Jugendlichen oder um Kindesentziehung durch das Jugendamt oder um allein ausgegrenzte Väter, die nach der Trennung ihre Kinder nicht mehr sehen dürfen. Es sind alles Themen, die schwer sind und die haben mich besonders fasziniert und angezogen, weil es Themen sind, über die wenig gesprochen wird, aber die gleichzeitig eine ganz, ganz lange, intensive Recherchezeit bedeuten, die nicht einfach damit abgehakt ist, dass man irgendwas liest.
Sind diese Protagonisten, also über Monika B., frühes Missbrauchsopfer, haben wir eingangs der Sendung gesprochen, es gibt auch andere, die sie dann porträtiert haben, sind die jeweils auf sie zugekommen oder wie kam dieser Kontakt da zustande?
Der Kontakt kam meist zustande, weil die Leute auf mich zugekommen sind, beziehungsweise weil andere sie mir angetragen haben. Zum Beispiel Monika B. lernte ich kennen, weil ich damals schon ein Buch über sexuellen Kindesmissbrauch geschrieben hatte und die ZDF-Redaktion kam auf mich zu und sagte, wir wollen einen Film dazu drehen und da haben wir eine Frau, die will mit ihrem Gesicht in die Kamera. Und ich habe gesagt, um Gottes Willen, das könnt ihr nicht machen. Und so kam das eigentlich zustande.
Wobei ich mir dann schon auch vorstellen kann, entsteht ja auch sowas wie eine persönliche Beziehung, vielleicht sogar eine Freundschaft. Und mit anderen Worten, da hält sich ja ein Kontakt auch danach über einen langen Zeitraum.
Ich habe mit all den Leuten, über die ich ein Buch geschrieben habe, jahrelang Kontakt gepflegt. Mit den meisten stehe ich heute noch in Verbindung. Das bedeutet aber auch, dass man sich als Person nicht abgrenzen kann. Ich kann nicht sagen, es ist jetzt eine Arbeit getan und damit abgehakt und jetzt gehe ich an die andere heran, sondern es zieht sich aus der einen Arbeit immer in die andere mit hinein.
Hat Sie das belastet?
Es hat mich belastet. Gleichzeitig habe ich mich dem gestellt.
Wir haben über Ihr Repertoire vorhin gesprochen, also die historischen Bücher und die Kinderbücher und die Sachbücher bleiben noch die Ratgeber. Worin besteht der Kick, das 150. Buch darüber zu machen, dass es sinnvoll ist, sich zu bewegen?
Das ist sicherlich in meiner Anfangszeit gewesen, in der ich diese Ratgeber geschrieben habe, war ein Auftrag vom Verlag. Und man ist als freischaffender Autor für jeden Auftrag, den man bekommt, sehr, sehr dankbar, weil man ja auch von irgendetwas leben muss. Aber das waren jetzt nie die Bücher, die mich, Gott weiß wie, begeistert haben. Das war so, wie sagt man, das Brot des Autors.
Ist das auch das am schnellsten verdiente Geld?
Ja. Ja. Das ist das am schnellsten verdiente Geld und das ist gleichzeitig auch eines mit der wenigsten Verantwortung.
Die Zeiten für freie Journalisten sind sehr schwierig geworden. Gilt das auch für freie Schriftsteller und freie Autoren?
Ja, das ist im hohen Maße so. Ich weiß nicht, ob ich, wenn ich heute nochmal anfinge, ob ich dann tatsächlich nochmal das Glück hätte, bei all diesen Verlagen, mit denen ich gearbeitet habe, tatsächlich irgendeinen Auftrag zu bekommen.
Der Umstand, dass Sie einen Namen haben, dass Sie damit auch ein gewisses Image haben und dass Sie sagen können, hey Leute, ich habe schon fast 100 Bücher veröffentlicht, nützt nichts?
Das nützt eigentlich nicht allzu viel. Das muss man wirklich sagen. Ich habe während meiner ganzen langen Zeit immer um jeden Vertrag irgendwo gezittert. Und klar, ich hatte dann später das Glück, dass ich dann eine Vertragsserie bekam und ich wusste, okay, die nächsten zwei Bücher kannst du auch noch machen. Aber jedes Mal war es eine Zitterpartie, ob es dann weitergeht. Weil es wechseln die Lektoren, es wird der Verlag, ändert sein Programm. Immer dann fällt irgendwas raus und fällt weg. Und neuer Lektor heißt auch neue Favoriten.
Okay, das heißt, die neuen Lektoren bringen dann eigene Autoren mit?
Zum Beispiel.
Und dann hat man die Möglichkeit, mit dem alten Lektor, der ja dann möglicherweise auch noch irgendwo hingeht, mitzuziehen?
Manchmal ist mir das gelungen, aber manchmal auch nicht.
Wie abhängig ist man vom Zeitgeist oder davon, dass bestimmte Themen, für die Sie ja auch stehen, die eher schwierigen Themen, Konjunktur haben?
Ich habe nie so gearbeitet, mich nach dem Zeitgeist zu richten, sondern ich habe das gearbeitet, was mich interessiert hat. Und ich hatte das ungeheure Glück, dass das dann auch immer die Verlage überzeugt hat.
Welche Ihrer fast 100 Bücher waren erfolgreich, auch im kommerziellen Sinn erfolgreich? Und welche waren komplett erfolglos?
Also ich schätze mal, dass Monika B. ist nach wie vor ein Bestseller. Die Frau des Reformators, also die über Katharina von Bora, ist jetzt in der 8. Auflage. Auch ein Bestseller damit. Aber ich hatte beispielsweise Bücher wie über die katholische Priesterfrau Gisela Forster. Das hat sich nicht durchgesetzt.
Obwohl diese Frau, warum eigentlich, durchaus spannend ist?
Die Frau ist absolut spannend, weil sie von ihrer Persönlichkeit her sehr emotional ist, sehr kognitiv ist, also sehr gebildet, sehr gescheit ist, ihr Leben total im Griff zu haben scheint und sich trotzdem auf einen katholischen Priester einlässt, eine Liebesbeziehung mit ihm eingeht, zwei Kinder mit ihm bekommt, volles Rohrrisiko fährt, wenn das auffliegt, ihren Beruf zu verlieren, der Mann dann gleichzeitig auch, und die es trotzdem tut im vollen Bewusstsein dessen, dass die Frau in der Kirche benachteiligt wird und sie das ändern will.
Eine Frau, die über viele Jahre ein Doppelleben geführt hat, ja, weil das durfte ja nicht öffentlich werden, dass diese beiden Kinder vom Schulleiter sind, und sie war ja auch noch die Lehrerin an dieser Schule.
Genau, das war sehr, sehr schwierig und hat auch dazu geführt, dass ihre Kinder sehr belastet gewesen sind, besonders der ältere Sohn, über den ich auch ein Buch geschrieben habe, über sein Leben, und der damals zu mir gesagt hat, eigentlich ist das richtig angsterregend, dass du jetzt über mich schon eine Biografie schreibst. Mhm. Und der tatsächlich dann wenige Jahre später, kurz vor seinem 30. Lebensjahr, verstorben ist.
Irgendwann haben die Eltern, sprich der katholische Mönch, der auch Schulleiter war,
ja,
und die laizistische Lehrerin sich zueinander bekannt und haben versucht, miteinander zu leben. Und es hat nicht funktioniert.
Das hat leider gar nicht funktioniert, weil ihr Mann sein mönchisches Leben nicht wirklich überwinden konnte und mit dem Alltag in einem Haus, das noch nicht so richtig fertig gebaut war, mit zwei Kindern, die so in der Pubertät steckten und vor Pubertät, einfach nicht fertig geworden ist.
Also mönchisches Leben heißt auch quasi autistisches Leben?
Autistisch vielleicht, aber eher so, dass er doch sehr viel Ruhe gebraucht hat und sehr viel für sich sein gebraucht hat und tatsächlich auch im richtigen Leben nicht wusste, was er machen soll. Er wusste beispielsweise nicht, wie er einkaufen geht, oder er kam auch nicht klar mit seiner Scheckkarte zum Beispiel, oder wie er im Haushalt helfen sollte. Er sah nichts, was zu tun war, und wenn die Kinder genervt haben, dann war er völlig daneben, weil Kinder in seinen Augen als Schulleiter, die hatten diszipliniert am Platz zu sitzen und zu lernen, aber die hatten nicht dumme Fragen zu stellen und zu toben und zu kreischen. Ja. Das konnte er nicht aushalten.
Frau Forster, also Gisela Forster, hat dann irgendwann ein großes Interesse daran entwickelt, die Strukturen der katholischen Kirche zu ändern. Was hat sie da genau gemacht?
Sie hat sich zur Priesterin weihen lassen, mit etlichen anderen Frauen zusammen auch, die unter dem Namen Donaupriesterinnen firmieren, auch bekannt sind, und hat auf die Art und Weise das Priesterinnenamt ins Leben gerufen, das es gar nicht gibt.
Karin Jeckel ist unser Gast heute Vormittag in SWR 1 Leute, die Frau mit den fast 100 Büchern. Ich weiß gar nicht, haben Sie es mal gezählt?
Es sind 90.
90.
Und es sind aber noch zwei im Werden. Also ein Kinderbuch ist gerade im Entstehen, und wie gesagt, die Piratin kommt noch.
Okay, Thema des Kinderbuchs?
Das ist ein Weihnachtskalender.
Wir wollten über Cora sprechen, eine junge Frau, die damals vor vielen, vielen Jahren über einen langen Zeitraum von einem katholischen Priester missbraucht wurde. Was ist aus Cora geworden?
Cora hat über der Arbeit an unserem gemeinsamen Buch ihre eigene Geschichte überwinden lernen. Das ist also eine sehr angenehme Nebenerfahrung gewesen für mich, Nebenerfahrung für sie, die Haupterfahrung, dass sie sich ihren Eltern anvertrauen durfte, dass ihre Eltern ihr positiv entgegengekommen sind, dass die Angst, die sie immer hatte, von ihren Eltern abgelehnt zu werden, sich nicht erfüllt hat, dass sie heute also eine sehr schöne Beziehung hat zu ihrer Familie und dass es ihr vor dem Hintergrund sehr gut geht.
Hat sie selbst Familie?
Nein, sie hat keine Familie gegründet, aber sie lebt halt eben mit Mutter und anderen Verwandten zusammen.
Dieser Missbrauch war dramatisch und traumatisch für sie. Mit welchen Folgen damals?
Das waren die Folgen, dass sie also suizidal war und dass sie ihr Leben nicht in den Griff bekommen hat, dass sie zu viel und zu schnell dem Alkohol zugesprochen hat, dass sie also sich auch wertlos gefühlt hat und auch immer geglaubt hat, sie war eigentlich schuld an der ganzen Geschichte und wäre auch die Liebe nicht wert. Alle diese Folgen, die man hat, wenn man eben als Kind benutzt wird.
Hat sie sich damals jemandem anvertraut?
Sie hatte sich einem Priester anvertraut und hatte unter anderem die Erfahrung gemacht, dass die rechte Hand des Papstes, der Herr Genswein, von dieser ganzen Geschichte Kenntnis bekam und dann gesagt hat, er würde den Priester zur Rede stellen, von dem sie missbraucht worden ist, und würde ihr helfen.
Aha.
Später, als wir das Buch geschrieben haben, haben wir den Herrn Genswein angeschrieben, er möge doch bitte dazu Stellung nehmen, und bekamen dann von ihm zur Antwort, wir müssten verstehen, dass er das nicht könne, aber er würde die ganze Sache nach Freiburg weiterleiten, wo die kirchliche Prüfstelle sich befindet.
Wie ging das dann weiter?
Cora kam dann vor dieser katholischen Prüfstelle, wurde sie vorgeladen, polizeilich vorgeladen, war total entsetzt darüber, weil sie ja eigentlich anonym und geheim bleiben wollte, hat dann aber letztendlich mit Hilfe des Weißen Rings ihre Position darstellen können und ist auch entschädigt worden. Also der Missbrauch wurde anerkannt und sie wurde dadurch quasi freigesprochen, in Anführungszeichen.
Was wurde aus diesem Täter, der nochmal über einen langen Zeitraum, über Jahre dieses Kind, dieses Mädchen vergewaltigt hat, ein Mann Gottes?
Der kam dann in ein Frauenkloster zunächst mal und ist jetzt in der Fortbildung für junge Priester tätig.
Habe ich mich verhört? In ein Frauenkloster?
Ja, er war der Beichtvater dort, der zuständige Priester für die Frauen.
Also einer, der selbst missbraucht hat, ist in einem Frauenkloster gelandet, um dort die Beichte abzunehmen.
Ja.
Okay, und was war das andere? Was macht er heute?
Heute ist er in der Fortbildung für junge Priester tätig, soweit ich weiß.
Das heißt, es ist ihm gar nichts passiert? Der
Nein.
saß nicht im Gefängnis, der
Nein,
ist nicht verurteilt
der hat auch
worden?
Nein, er hat ja die Tat bestritten, hat gesagt nach wie vor, dass die Cora sich das ausgedacht hat und er hat sowas nie gemacht. Aber wie gesagt, in Freiburg hat man ihr ganz offensichtlich geglaubt.
Gut, aber rein juristisch, der Fairness halber, steht immer noch Aussage gegen Aussage und dieser Mann ist nie angeklagt
Richtig.
Worden und nie rechtskräftig verurteilt
Richtig.
Worden.
Richtig.
Sie haben sich mit der katholischen Kirche, Karin Jeckel, von Berufswegen als Autorin mit vielen Themen, mit vielen Geschichten, mit vielen Büchern beschäftigt. Was gefällt Ihnen an dieser Kirche und was stört Sie an dieser Kirche?
Es gefällt mir, dass es schon so eine lange Institution ist mit Tradition. Es stört mich an dieser Kirche, dass sie nach meinem Dafürhalten menschenfeindlich ist.
Was heißt menschenfeindlich?
Menschenfeindlich insofern, dass sie die Grundbedürfnisse des Menschen unterdrückt. Dass sie von ihren Priestern verlangt, dass sie zölibatär leben müssen. Dass sie von den Frauen verlangt, kein Priesteramt einnehmen zu dürfen. Dass sie sich erhebt einfach darüber, dass Mann und Frau gleichwertig, gleichrangig sind. Und dass sie sagt, wir wissen das aber besser. Das stört mich.
Dieser nicht mehr ganz neue, aber vergleichsweise neue, nach den Zeitrhythmen der katholischen Kirche, Papst in Rom, hat ja nun viel durcheinander geschüttelt. Setzen Sie in den noch Hoffnung, was die Themen angeht, die Sie gerade geschildert haben?
Nein, das glaube ich nicht. Das halte ich nicht für wahrscheinlich. Ich denke, dass er viele Neuerungen geschaffen hat, sich damit auch sicherlich einen Lob verdient hat. Aber so die ganz dringenden Bedürfnisse, davon habe ich zu oft von Priestern gehört, beispielsweise, warum sollen wir den jungen Leuten den Zölibat ersparen, den wir ja auch erleiden mussten? Und ich glaube einfach, diese Altmännereinstellung, die ist ganz massiv. Und dann darf man nicht vergessen, wie viele Frauen den Zölibat wollen, wie viele das toll finden, dass Priester im Zölibat leben müssen. Und die sagen, anders ging das überhaupt gar nicht. Auf meine Bücher hin zum Beispiel habe ich ganz viele Zuschriften von Frauen bekommen, die mich beschimpft haben, dass ich den Zölibat attackiere. Und die mir gesagt haben, der Priester muss das so sein, denn der lebt damit vor, wie es mal im Himmel ist.
Okay, aber da könnte man ja relativ einfach sagen, es gibt auch eine evangelische Kirche und es gibt auch evangelische Priester oder Pastoren, die verheiratet sind, Kinder haben und ihren Job ja auch ganz gut machen.
Richtig, das sehe ich auch so. Aber das sehen halt eben sehr viele Leute, die in Anführungszeichen erzkatholisch sind, nicht.
Was macht es mit einem Menschen, der zölibatär leben muss, um seinen Beruf auch auszuüben, aber trotzdem Bedürfnisse hat?
Das führt dazu, dass man sich für seine Bedürfnisse schämt, dass man seine Bedürfnisse so lange unterdrückt, teilweise auch wegsäuft, so lange, wie man irgendwie kann, aber irgendwann brechen die durch und dann traut man sich an die erwachsene Frau oder den erwachsenen Mann einfach nicht heran und dann kommen die Kinder ins Spiel.
Gibt es auch eine Form von Doppelmoral in der katholischen Kirche?
Sicher gibt es eine Doppelmoral in der Kirche. Das fängt damit an, dass es durchaus viele Pfarrhäuser gibt, in denen die Pfarrhaushälterin auch gleichzeitig die Geliebte des Pfarrers ist oder auch die Mutter seiner Kinder. Und es gibt natürlich auch die Beziehungen zwischen Mann und Mann, die unterdrückt werden muss, die geheim sein muss, wo man halt eben sagt, das darf überhaupt nicht vorkommen, wo dann der Priester beispielsweise in Urlaub fährt und im Urlaub seine Beziehung auslebt, aber so tun muss, als sei das nur ein hergelaufener, irgendwie Fremder, dem er mal zufällig begegnet ist. Das ist ganz viel Doppelmoral.
Und gleichzeitig gibt es ja von Seiten der katholischen Kirche auch schwarze Kassen, aus denen dann die Kinder von katholischen Priestern finanziert werden.
Wird ja heftig bestritten, dass es diese Kassen gibt, ja. Aber ich kenne Frauen, die tatsächlich dann an der Klosterhinterpforte Geld in die Hand gedrückt bekommen haben, mit der Auflage, das ist dafür, aber du darfst es nicht sagen.
Die halten sich dann dran?
Die halten sich dran, weil sie auf das Geld angewiesen sind zum Beispiel.
Frau Jeckel, was ich Sie immer schon mal fragen wollte, sind Sie Feministin?
Feministisch angehaucht, aber nicht radikal.
Was ist angehaucht? Was ist radikal?
Das heißt, dass ich mich sehr für Frauen- und Mädchenrechte stark mache, dass ich aber deswegen nicht Jungs irgendwie ausgrenze oder für minderwertiger ansehe.
Und wenn Sie sich an Ihre eigene Kindheit und Jugend erinnern und an den Vater, der was damals zu Ihnen gesagt hat?
Mein Vater hatte immer so den Ton drauf, du bist ja nur ein Mädchen. Das heißt, ich durfte nicht Fahrrad fahren, ich bekam keine Rollschuhe. Nur ein Mädchen braucht man nicht.
Da hat sich schon was verändert, wenn wir das Jahr 2017 angucken.
Das ist auch sehr, sehr gut und sehr wichtig so. Und ich habe mich in meiner frühen, schon Studentenzeit immer sehr frauenpolitisch, frauenrechtlich engagiert, bin das auch bis heute noch, aber eben nicht im radikalen Sinne des Feminismus.
Und um das abzuschließen, wenn man über die Grenzen guckt und sich beispielsweise die Situation mancher Frauen in bestimmten muslimischen Ländern anguckt, nicht schön.
Nein, das ist ganz und gar nicht schön und finde ich auch für unsere heutige Zeit völlig aus der Zeit gefallen.
Wir sollten am Ende der Sendung noch zwei Sätze verlieren über ein Netzwerk, über ein Autorennetzwerk, das Sie vor ein paar Jahren ins Leben gerufen hat.
Genau, das basierte unter anderem darauf, dass ich dem Spruch meiner Mutter folge, die immer gesagt hat, du musst dem Leben etwas zurückgeben. Okay. Das ist so, wenn man Äpfel geerntet hat, musst du einige Äpfel unter dem Baum liegen lassen. Und ich mache das jetzt mit meinem Autorennetzwerk so, dass ich von meinem langen beruflichen Erfolg etwas abzugeben versuche an andere, die mit mir auch Schriftsteller, auch Autoren sind, aber vielleicht nicht das Glück hatten, diese ganz große Karriere zu machen.
Wie viele Leute sind das?
Wir sind im Momentan etwa 50 Leute und wir haben eine sehr schöne Institution, sag ich mal, ins Leben gerufen, indem wir regelmäßig Veranstaltungen geben, die also Literatur mit Musik, also wir sind Autoren und Liedermacher, verbinden. Mhm. Und in diesen Vorstellungen halt eben die Wortkunst der Region vorführen.
Und diese Autoren haben selbst schon Bücher geschrieben, veröffentlicht oder hoffen darauf, dass ihre Bücher veröffentlicht werden?
Nein, Mitglied kann bei uns werden, wer mindestens ein Buch veröffentlicht hat, das auch der Frage standhält, ist es wirklich ein Buch?
Das Positive daran ist, man kommt zusammen, man tauscht sich aus und es gibt dann auch Leute, die kommen und zuhören?
Ja, wir haben also einen sehr schönen Zuhörerkreis inzwischen, der uns folgt, der auch nachfragt, wann wir denn wieder mal auftreten und wir haben also inzwischen Handzettel, Werbeflyer, wie auch immer, Plakate und wir machen richtig einen ganz guten Job damit und das macht sehr, sehr viel Spaß, einfach weil es den Autor so aus seinem Kämmerchen holt.
Okay.
Und das ist einfach die Freude, die wir damit haben, miteinander größer zu werden.
Wobei Sie jetzt wieder in Ihr Kämmerchen zurückgehen, weil die Piratin aus Irland, aus dem 16. Jahrhundert, wenn ich es richtig erinnere, fertig geschrieben werden muss. Und dann ist, glaube ich, noch ein Kinderbuch in der Mache.
Genau. Die beiden warten ja zu Hause auf mich und da klingelt schon der PC, wenn man so will.
Danke, dass Sie bei uns waren.
Danke Ihnen.
Eins gehört.